Danke, dass ihr euch jetzt dem Wort Gottes wieder aussetzen möchtet und dass das Wort Gottes euch wieder stärken und auch Kraft geben soll. Und wir beten darum, dass das geschieht. Lasst uns doch zusammen aufstehen und wir lesen den heutigen Text. Ich lese ihn bis zu Ende. Bin aber noch nicht sicher, ob das die letzte Predigt ist zu 1. Thessalonicher 5 in dieser Reihe. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 bis 28. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib werde untadlich bewahrt auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus hin. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle mit dem heiligen Kuss. Ich verpflichte euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen Heiligen vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Wenn ihr euch an die Verse zuvor erinnert aus Kapitel 4 und auch noch davor, dann erinnert ihr euch, dass es ein weitgehender Katalog von Ermahnungen und Forderungen ist, die der Apostel Paulus den Thessalonichern vorlegt. Er sagt zum Beispiel in Vers 6, lasst uns nicht schlafen, sondern wachsam sein. Er ruft uns zur Nüchternheit, zur Treue im Glauben auf. In Vers 12, erkennt auch die, die an euch arbeiten und lebt in Frieden miteinander. Hört auf mit dem Streit. In Vers 15 heißt es dann, niemand vergelte Böses mit Bösem, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten. Und das nächste Gebot lautet dann, betet ohne Unterlass und auch seid dankbar in allem und auch den Geist dämpft nicht. Wir haben davon gehört. Und schließlich in Vers 22, enthaltet euch des Bösen in jeglicher Gestalt. Eine Ermahnung nach der anderen. Bon, 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 bon. Wisst ihr, was wir alles zu tun haben? Ich bin so froh, dass Paulus den Brief an der Stelle nicht zu Ende geführt hat, sondern dass er noch weiter schreibt. Denn wer soll eine so endlose Liste von Ermahnungen und Aufforderungen und Geboten halten und erfüllen? Und wie gesagt, Paulus scheut sich nicht, alle Anstrengungen und Mühen von den Thessalonichern einzufordern. Und macht keine Umwege. Er sagt, ihr sollt und müsst es tun und Gott erwartet es und ich erwarte es auch. Aber er treibt trotz dieser starken Forderungen sie nicht in die Verzweiflung. Denn wenn er den Brief mit dieser Forderungsliste aufgehört hätte, wäre Mutlosigkeit die Folge gewesen. Denn nicht nur die Thessalonicher, sondern auch wir wissen allzu gut, dass wir auf uns selbst gestellt an den Ansprüchen Gottes und seines Gesetzes zerbrechen. Wenn er sagt, enthaltet euch des Bösen in jeder Gestalt. Ich frage euch, wer kann das? Wer ist ohne Sünde? Paulus selber seufzt doch in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Ich, elender Mensch, ruft er aus. Was folgert er aus dieser Spannung? Einerseits die Forderungen Gottes erfüllen zu sollen und andererseits es absolut nicht zu können. Seine Folgerung ist nicht, ja, wenn das so ist, dass die Forderungen zu schwer für euch sind und ihr euch abmüht und abrackert und es doch nicht hinbringt, dann lasst uns doch aufhören mit der ganzen Sache. Dann brauchen wir uns nicht zu heiligen. Das klappt doch sowieso nicht. Nein, das ist nicht des Apostels Lösung, sondern seine Lösung lautet, in deinem Kampf um das Gesetz Gottes und um die Gerechtigkeit und Forderungen Gottes, wirf dich auf ihn selbst. Wirf dich auf Gott. Wenn du in deinem Leben kein heiliges Leben zustande bringst. Und Paulus bringt jetzt in dem gelesenen Text 4 fantastische Ermutigungen. Die erste Ermutigung lautet, unsere Heiligung ist Gottes Werk. Denn was schreibt er? Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Paulus betet nicht, Gott möge euch in eurer Mühe helfen, heiliger zu werden. Nein, er betet, Gott selbst möge es tun, weil er weiß, Gott selbst ist es, der es tut. Mit anderen Worten, ihr Thessalonicher, engagiert euch selbst in eurer Heiligung, seid so fleißig, wie ihr nur könnt, aber wisst zugleich, dass Gott um ein Vielfaches mehr an euch tut. Der Allmächtige selbst arbeitet an dir, hörst du das? Er selbst will mit aller Macht dich verändern. Deine Persönlichkeit heilen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, der dreieinige Gott, wirkt selbst das Werk des geistlichen Wachstums in dir. Und das heißt, dass die mächtigste Kraft im Universum, Gott selbst, heiligt dich. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der betreibt das Werk deiner Besserung, deiner Gleichgestaltung mit Jesus. Das ist ein wunderbarer Trost in unserem Kampf gegen die Sünde und gegen das Übel unseres Charakters. Wir stehen nicht alleine davor, sondern Gott selbst tut es. Halleluja. Ist das gut? Das ist gewaltig. Ermutigung Nummer 2. Paulus sagt nicht nur, dass Gott es selbst ist, sondern er schreibt, es ist der Gott des Friedens, der heilige euch durch und durch. Wenn es in der Bibel heißt oder wir jemandem sagen, Friede sei mit dir, dann meinen wir nicht nur, dass er Frieden mit seinen Widersachern haben möchte, sondern wir meinen damit, es gehe dir in allem wohl. Ich wünsche dir Glück und Segen. Das ist das alttestamentliche Wort Shalom, Frieden. Das meint nicht nur kein Krieg, sondern das meint Wohlergehen. Es gehe dir in allem wohl. Ich wünsche dir Glück und Segen. Darin besteht auch das Wesen, wie gesagt, des Wortes Shalom. Paulus hat den Thessalonichern also geschrieben, er selbst, der Gott des Wohlergehens, der Gott des Segens, der Gott der Lebenserfüllung, heilige euch durch und durch. Warum betont Paulus das? Weil der Teufel uns ständig vorgaukelt, dass Heiligung ein Gegensatz zu Lebensfreude ist. Jemand sagte mal ganz ehrlich und frei heraus zu mir, Pastor, dann darf ich ja gar nichts mehr tun, was mir Spaß macht, wenn ich mich heiligen soll. Der Teufel flüstert uns ins Herz, wenn du Freude und Lust am Leben haben willst, dann lass das mit der Heiligung sein. Die verdirbt dir nur die Fröhlichkeit des Lebens, macht dich spießig und sauer. Aber dahinter steckt die größte Irreführung, die größte Lüge, die es auf der Welt gibt. Und die wurde schon im Paradies ausgesprochen. Die alte Schlange blies den ersten Menschen ins Herz, wenn ihr Gott gehorcht und tatsächlich von dem verbotenen Baum esst, dann beschneidet das euer Leben, dann versäumt ihr dadurch euer Glück. Gott will nicht euer Bestes. Wenn ihr aber frei und fröhlich sein wollt, dann löst euch von Gott und tut nicht, was er sagt. Dann verzichtet besser darauf, ein heiliges Leben führen zu wollen. Jagt nicht der Heiligung nach, strebt nicht der Besserung eures Charakters nach, sondern lebt euch aus. Dann seid ihr glückliche Leute. Aber Paulus sagt, es ist der Gott des Wohlergehens, der Gott des Segens, der Gott des Friedens, der Freude, der euch heiligt, der Gott, der es gut mit euch meint. Wir haben gesehen, wie glücklich die Menschheit durch ihre Abkehr von Gott geworden ist. Und wir sehen es bis heute. Guck dir doch das Elend der Welt an, von vorne bis hinten. Wo sind die Völker mit ihrer Gottlosigkeit gelandet? Millionen Menschen haben Jesus in den Wind geschossen, zogen aus und wollten glücklich sein. Aber wir haben ihr Ende gesehen, ihr Elend und Verderben und lesen das jeden Tag in der Zeitung und in den Medien. Die Leute sollen aufhören zu erzählen, sie würden glücklich sein, wenn sie Gott nicht haben. Vielleicht ist das die Botschaft, die du heute Morgen auch brauchst. Du bist auf dem Holzweg, mein Freund. Wenn du glaubst, du musst dir Gott abschütteln und seine Gebote, dann bist du glücklich und frei. Nein, dann bist du Sklave und dann rennst du in dein Unglück, in dein Elend hinein. Dann folgst du der Lüge Satans, der alten Schlange im Paradies, die dich auch betört. Erkenne, dass es Lüge ist. Die Wahrheit ist, Gott allein meint es gut mit dir. Er liebt dich und will dein Bestes. Der Gott des Friedens, der möchte an dir arbeiten und dich segnen und dich heil machen und froh. Halleluja. Das ist gewaltig. Das Streben nach Heiligung, das Begehren eines Gott wohlgefälligen Lebens raubt dir nicht dein Glück, sondern schenkt dir dein Glück. Je mehr du in der Reinheit wächst, desto froher wird deine Seele und desto erfüllter wird dein Leben. Heiligung und Lebensfreude sind kein Gegensatz, sondern sie bedingen einander. Heiligung macht fröhlich, froh und glücklich und verschafft deiner Seele höchstes Wohlbefinden. Denn der Gott, der sie in deinem Leben bewirkt, ist der Gott des Friedens, des Segens und des ungetrübten Wohlergehens. Wenn der Herr dich heiligt, dann gibt er dir kein Gift, sondern er schenkt dir das reinste Leben. Und wenn du mit Gott lebst, dann weißt du erst, was Lebensqualität ist. Die erste Ermutigung im Kampf um ein heiliges Leben war, Gott selbst wirkt deine Veränderung. Und die zweite Ermutigung war, dass der Gott aller guten Gaben, der Gott des Friedens, niemals Schädliches in dir wirkt, sondern das Beste, das du auf dieser Erde haben kannst, nämlich die Umgestaltung deines Lebens in das Wesen deines Erlösers Jesus Christus. Das ist das höchste Glück, Freunde, zu werden wie Jesus. Als dritte Ermutigung in dem Kampf gegen die Sünde sagt uns Paulus, dass das Werk Gottes in uns nicht nur anfängt, sondern es definitiv auch vollendet. Das liegt auch in unserem Text. Am Ende unserer Heiligung steht die absolute Vollkommenheit und Tadellosigkeit. Gott bringt dich dahin. Stell dir das mal vor. Überleg mal, denk mal zurück, was bist du für ein Typ? Wie viel Sünde hast du in deinem Leben? Was haut alles nicht hin in deinem Leben? Wie viel Mist hast du gebaut? Wie verdorben ist dein Charakter? Wie verkehrt sind deine Sinne? Wie vielen Menschen hast du wehgetan? Und ich sag dir, Gott kriegt es hin, dich so zu machen, dass keine Sünde mehr ist in deinem Leben. Nichts Unreines. Keine Lüge, kein falscher Gedanke, keine Eifersucht, kein Neid, keine Heuchelei, kein Unglaube, kein Streit, kein Hass, keine Bitterkeit. Ich sehe euch, wie herrlich ihr sein werdet. Und vielleicht sagt der eine oder andere, das wird niemals sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, es ist wahr, du schaffst das nicht. Aber Gott selbst, der Gott des Friedens, heiligt euch, wie denn? Durch und durch. Halleluja. Zu mir hat mal ein Tischler gesagt, der war hier in unserer Gemeinde, der sagt, Wolfgang, manche Christen, ihr wisst ja, Tischler wissen ja mit Holz umzugehen und wissen, was Furniere sind. Er sagt, also manche Christen sind nur von außen furniert und von innen sind sie lauter gepresste Sägespäne. Ich sage, ja, wie kommt das? Ja, sagt er, die sind nicht durch und durch Holz, sagt er. Ja, das macht die Industrie, damit es billiger wird, ne? Damit wir beim Discounter unsere Möbel kaufen können. Aber ich will euch was sagen, Gott Gott ist kein Discount-Produzent, sondern er schafft wunderbare Menschen, die durch und durch geheiligt sind. Vollkommen, absolut, keinen Tadel mehr, keinen Flecken, keinen Runzel. Kannst du das glauben? Ich sag euch, ich kann es nicht glauben, wenn ich es schaffen sollte. Aber Gott selbst. An dieser Stelle, benutzt er dieses wunderbare Wort, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, sollen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Manche Bibellehrer versuchen aus diesem Dreisatz, geheiligt durch und durch nach Geist, Seele und Leib, abzuleiten, dass der Mensch eine innere Dreiheit sei. Aber das steht meines Erachtens der Lehre der Bibel gegenüber, die den Menschen grundsätzlich nur in zwei Bestandteilen sieht. Ich mache vielleicht einen kleinen Ausflug, ich will es nicht zu lange machen, wir wollen ja noch Abendmahl feiern. Aber ich denke, das gehört auch hier mit rein. Wir lernen zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Also war der Mensch, was denn? Eine lebendige Seele. Da ist zunächst die tote Materie, die geformt wurde, wie ein Töpfer seinen Ton formt. Und dann hat Gott seinen Odem in den Menschen geblasen. Und die Bibel sagt, und da wurde er eine lebendige Seele. Daran erkennen wir, dass der Mensch aus einem materiellen Leib besteht, der von einem immateriellen Selbst der Persönlichkeit beseelt ist. Und dieses Selbst des Menschen bezeichnet die Bibel als Seele oder wechselweise auch als Geist, wie wir gleich sehen werden. Nun sagen aber viele, dass der Mensch nicht nur ein Leib und eine Seele habe, sondern dazu noch einen Geist, also eine Dreiteilung. Ich habe das in meiner Ausarbeitung für eure Hauskreise, wenn diese Frage euch bewegt, auch mal beigelegt und dargestellt, wie sie sich Geist, Seele und Leib vorstellen, wie die Unterscheidung ist. Aber wie gesagt, die Bibel lehrt nach meiner und unserer Überzeugung, dass wir aus einem Leib und einer Seele beziehungsweise Geist bestehen. Die Bibel benutzt die Worte Geist und Seele wechselweise, wobei der Geist dasselbe ist wie die Seele, also bedeutungsgleich, wie zum Beispiel Leib und Körper. Wenn ich sage Leib und Körper, sind das zwei verschiedene Ausdrücke, die dasselbe meinen. Oder ich sage Apfelsinen und Orangen. Denn sind das zwei verschiedene Worte, die absolut die gleiche Frucht bedeuten. Sind synonyme Begriffe. Und wir sehen, wir haben eine Fülle von Bibelstellen, von denen ich hier nur einige Kostproben geben kann, weil das zu weit führen würde. Aber ich habe euch das in der Fußnote aufgeschrieben und auch das ist noch nicht genug. Wir lesen zum Beispiel an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift von der Errettung unserer Seele und an anderen Stellen von der Errettung unseres Geistes. Jakobus 1, 21, nehmt das Wort an, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Und von einem rebellischen Christen lesen wir, dass er dem Satan übergeben werden soll, in 1. Korinther 5, Vers 5, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Mal sagt die Bibel, die Seele wird errettet, und mal sagt sie, der Geist wird errettet. Ebenso spricht die Bibel mal von den Seelen und mal von den Geistern der verstorbenen Heiligen im Himmel und meint dasselbe. So lesen wir, dass wir als Christen zu denen gehören, die in Hebräer 12, 23, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und in Offenbarung Johannes lesen wir, unten sah ich am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes willen. Mal sind es die Geister, die schon beim Herrn sind, der Heiligen, und mal sind es ihre Seelen. Wir sehen, die Bibel gebraucht diese Begriffe wechselweise. Er hätte auch sagen können, dass er die Geister derer gesehen hat, die umgebracht werden und nicht die Seelen. Und lasst uns auch Jesus hören, der seinen Jüngern in Gethsemane klagt. Er sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und am Kreuz ruft unser Heiland aus, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Auch der Heiland benutzt wechselweise den Begriff Seele und Geist. Auch wenn die Bibel die Notwendigkeit unserer inneren Reinigung betont, spricht sie mal von unserem Geist und mal von unserer Seele. Petrus schreibt zum Beispiel, da ihr eure Seelen gereinigt habt im Gehorsam der Wahrheit. Und Paulus ermahnt uns, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen. Also wir sollen unsere Seelen reinigen und auch unseren Geist reinigen, also den inneren Menschen. Wir sehen, die Bibel unterscheidet lediglich zwischen dem Äußeren und dem inneren Menschen. Das dürfen wir verstehen. Deswegen sagt der Apostel in 2. Korinther 4, Vers 6, wenn auch unser äußerer Mensch, das ist der Leib, verfällt, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Und von daher glauben wir, dass der Mensch eine zweiteilige innere Struktur von Gott hat, eine äußere und einen inneren Bestandteil, den Leib und die Seele beziehungsweise den Geist. Die griechischen Fremdworte dazu heißen Trichotomie oder Dichotomie für unsere Studenten. Das nur nebenbei. Wenn ich diesen kleinen Ausflug gemacht habe, wie wir es verstehen, dass der Mensch aus zwei Elementen besteht, Leib und Seele beziehungsweise Geist, wie können wir dann Paulus verstehen, wenn er in unserem Text Vers 23 sagt, er aber der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib. Mit diesen Worten beschreibt Paulus, dass Gottes Heiligung den ganzen Menschen durchdringen wird, sein gesamtes Wesen. Ähnlich wie Jesus davon gesprochen hat, dass wir Gott lieben sollen mit allen Kräften. Ihr könnt euch an seine Worte erinnern. Du sollst deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Mit diesem Satz will Jesus nicht lehren, dass der Mensch aus 5 Bestandteilen besteht, sondern er will sagen, mit allem, was in dir ist und an dir ist, mit allem, Geist, Seele und Leib, mit Herz und Sinn, Gedanken und Verstand und allen deinen Kräften sollst du Gott lieben. Und so wird Gott selbst, der Gott des Friedens, dich durch und durch heiligen. Leib, Geist, Seele und Leib. Halleluja. Durch und durch. Amen. Gott helfe uns, dass wir das gut verstehen. Jesus sagt, wir sollen ihn mit allen Fasern unseres Seins lesen. Das nennt man in der Sprachwissenschaft einen rhetorischen Parallelismus, wie wir ihn ja auch in der deutschen Sprache kennen. Zum Beispiel sagen sie haben mir mein Hab und Gut weggenommen. Worin besteht der Unterschied zwischen Hab und Gut? In nichts. Man will nur sagen, sie haben mir alles weggenommen. Hab und Gut. Wir wollen mit diesen gleichbedeutenden Worten nur unterstreichen, dass wirklich alles weg ist. Und so macht es auch Paulus, wenn er schreibt in Hebräer 4, Vers 12, da ist ein ähnlicher Vers, da sagt er, nicht Paulus, sondern der Hebräerbrief, Markus, ne? Ich verwechsel das. Das Wort Gottes dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Da fragst du dich, was ist der Unterschied zwischen Gedanken und Sinne des Herzens, über die Gott der Richter ist? Nein, wir sehen auch hier will Paulus, er will per Hebräerbrief uns sagen, Gottes Wort geht durch und es offenbart, durchdringt alles, den ganzen Menschen und offenbart alles, sein innerstes Wesen. Auch hier geht es nicht um den inneren Aufbau des Menschen, sondern es geht darum zu sagen, wie machtvoll das Wort Gottes ist. Hier haben wir auch wieder den Parallelismus Seele und Geist, Mark und Bein, Gedanken und Sinne. Wir kennen das in unserer Sprache. Zum Beispiel stehst du auf deinem Gelände und jemand sagt, das ist doch nicht dein Grundstück. Dann sagst du, dieser Grund und Boden gehört mir. Ja, was denn nun? Gehört dir der Grund oder der Boden? Ist doch klar. Grund und Boden, zwei verschiedene Worte. Hab und Gut, die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Ja, was macht er das, nach einer Art oder nach einer Weise? Nein, er macht es nach Art und Weise, genau so. Oder still und leise, mir ist Angst und Bange. Was denn nun, ist dir Angst oder ist dir Bange? Nein, es ist, ich will nur sagen, ich bin Ich bin außer mir. Und so kennen wir diese Begriffe immer und ewig und so weiter. Wir können andere noch hinzufügen. So als eine kleine Erklärung, dass wir Gottes Wort recht verstehen. Paulus will mit den Worten Geist, Seele und Leib nichts anderes sagen, als dass Gottes Heiligung das ganze Wesen des Menschen umfasst und ihn so tief durchdringt, dass er dem heiligen Wesen seines Meisters Jesus Christus von Kopf bis Fuß gleichgestaltet sein wird, sodass, wie gesagt, keinerlei Unsauberkeit, keinerlei Sünde, keinerlei Böses, kein Fleck und Runzel mehr an ihm zu finden ist, wenn Jesus wiederkommt. Er selbst, der Gott des Friedens, führt das Werk der Heiligung bis zu Ende erfolgreich und sicher durch. Das ist die Botschaft. Zum Schluss, die vierte Ermutigung im Kampf um ein reines Leben, nicht müde zu werden, geht zu Ende Vers 23 und Anfang 24. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und jetzt, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Paulus weiß, unsere Bewahrung bis zur Wiederkunft des Herrn liegt nicht bei uns. Sie liegt bei Gott. Darum das Gebet, Gott möge euch untadelig bewahren. Und unsere Bewahrung ist nur in seinen Händen sicher. Liebe Gemeinde, wenn Gott uns nicht hält, dann sind wir bald von ihm abgefallen. John Piper soll in einer Predigt gerufen haben, wenn ich manchmal morgens aufwache, dann staune ich, dass ich immer noch ein Christ bin. Und dann realisiere ich, dass ich nur deshalb noch ein Christ bin, weil Gott es war, der mich bis hierher gehalten hat. Ja, er allein ist es, der unseren Fuß vom Gleiten abhält. Weil er weiß, dass wir rutschen und stürzen. Darum hat er uns versprochen, dass er uns bis ans Ende halten und bewahren will. Ein christlicher Bruder sagte mir, der von schmutzigen Bildern und Fantasien nicht loskam: Pastor, ich war verzweifelt, weil ich einerseits meine Lust darin hatte und andererseits doch auch davon loskommen wollte. Er war ein Christ und er legte seine Not auf den Tisch. Er zeigte seine Ambivalenz. Er wollte dieser Sünde nicht mehr nachgehen. Er wollte Schluss damit machen. Aber es zog ihn immer wieder dahin. Und er wollte es dann am Ende doch. Es war eine Sucht. Er sagte, ich trickste mich aus. Ich sperrte die Seiten im Internet ab und schaltete ab. Aber es brannte wie Feuer in meinen Gebeinen. Und schon war ich wieder reingefallen. Tausendmal traf ich die Entscheidung, es nie wieder zu tun. Aber jedes Mal ging es schief. So geht es vielen Menschen mit ihren Jähzornsanfällen, mit ihren Abfälligkeiten und Unarten, mit ihrer Neigung zu lügen und die Unwahrheit zu sagen. Tausendmal traf ich die Entscheidung, es nie wieder zu tun, aber jedes Mal ging es schief. Und dann eines Tages erkannte ich, so er weiter, dass Christus doch meine Heiligung ist. Dass Gott mich heiligt und verändern will. Ich hörte das, ich verstand es und ich glaubte es. Und ich schrie zu ihm, Herr, ich schaffe es nicht. Ich werfe mich auf dich, ich fliehe in deine Arme. Erlöse du mich von dem Übel, ich kann es nicht. Und ein allmähliches Wunder geschah. Gott veränderte diesen jungen Menschen von innen heraus. Merkt ihr diesen Satz? Wenn Gott selbst dich heiligt, macht er das nicht über deine Gepflogenheiten und deine Verhaltensweisen, sondern er tut das von innen heraus. Gott wirkte in diesem Bruder einen Ekel vor dem, was er bis vor kurzem noch lustvoll sich reingezogen hatte. Er fing an, darüber nachzudenken, was für ein Schweinkram das eigentlich ist, was er sich da anschaut und womit er umgeht. Und wie krank und versaut die sein müssen, die ihm das alles servieren und noch für Geld. Er sehnte sich nach frischem und reinem Wasser für sein Herz und so zog es ihn immer mehr zu Jesus, zum Gebet, zu Gottes Wort. Und seine Seele und sein Geist wurden heil. Er hatte das nicht durch seine energische Eigenabkehr vollbracht, nicht durch seine rationale Entschlossenheit, dass das ja Sünde sei und er das nicht darf, sondern es geschah durch einen Schrei der Verzweiflung zu Jesus: Herr, erbarme du dich über mich, rette du mich, ich kann mich nicht retten, heile du mich, dann allein bin ich geheilt. Und der Herr heilte diese Seele. Und wir wissen, im Laufe der Jahre, viele, viele andere hat er geheilt, die ihr Vertrauen auf Gott alleine gesetzt haben. Gott heiligt dich, indem er dich verändert. Er verändert deinen Geschmack, deine Neigungen, deine Gefühlswelt, dass du auf den Schweinkram keine Lust mehr hast, dass das von dir abprallt. Paulus sagt, ihr seid der Sünde gestorben. Du bist tot für die Sünde, wie ein Leichnam. Und wenn dann irgendein Porno-Ding kommt, was tut's? Wenn irgendein Jähzorn kommt, weg. Du bist anders. Von innen. Du willst es nicht mehr. Du magst es nicht mehr. Du liebst etwas anderes. Deine Lust ist Jesus. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Halleluja. Amen. Ihr lieben Geschwister, das ist Erlösung. Das ist Heiligung. So ist es auch mit unseren Ängsten. Und mit allem, mit unserem Unglauben. Wenn Gott uns davon erlöst, dann sind wir der Sünde gestorben und sie hat keine Macht mehr über uns. Unsere Seele genießt es, im totalen Vertrauen auf Gott zu leben. Und deshalb sagt der Apostel: Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. So heißt es jetzt. Du kannst dich drauf verlassen. Rufe ihn an. Und wenn heute nur eine Seele hier ist, hier drinnen oder da draußen, rufe ihn an. Rufe den Namen des Herrn an. Und du sollst errettet werden. Und du bist heil geworden. Denn nicht du veränderst dich, sondern Gott verändert dich. Der Gott aber des Friedens. Er selbst, der Gott des Friedens, heiligt euch durch und durch. Nach Geist, Seele und Leib Euer ganzes Wesen bewahrt er untadelig bis an das Ende. Gott ist treu. Er wird es auch tun. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Wir stehen auf zusammen. Herr, damit legen wir unser Leben und alles, was wir sind und haben heute Morgen in deine Hand, Herr. Wir sind dein Werk, geschaffen zu guten Werken. Herr, ich bitte von Herzen, dass die schwachen Seelen und auch die starken, dass wir alle uns fallen lassen in deine Arme und uns dir anvertrauen, dass du es bis zum Ende, zum seligen, glücklichen, herrlichen Ende mit uns bringen willst. Und dass du es bist, der uns verändert. Darf ich einfach auch mal fragen, ihr Lieben, wer möchte besonders auch mit ins Gebet genommen werden, hinsichtlich der Veränderung seines Lebens, seines Charakters, seiner Art, seiner Heiligung. Streckt doch mal eure Hände aus. Gott segne euch alle. Herr, du siehst die Ehrlichkeit der Menschen, den Hunger, den Durst. Du erbarmst dich. Wir haben Hoffnung und dürfen zum Tisch des Herrn kommen. In Jesu Namen. Amen.